ist niemand zu alt. Wir wollen Haltung zeigen, stehen für andere ein. Es gibt kein Zuhause.
Hallo ihr lieben ZuhörerInnen. Wir sind Moritz Glenk und Erik Terlietschea von der Stiftung gegen Rassismus und begrüßen euch ganz herzlich zur 4. Folge unseres Podcasts Haltung zeigen. Heute haben wir 2 Gäste eingeladen. Im ersten Teil dieser Episode sprechen wir mit Romeo Franz, Mitglied des EU-Parlaments, über den Rechtsruck auf nationaler und europäischer Ebene. Danach begrüßen wir die Juristin und Wissenschaftlerin Tahereh Panahe, mit der wir über Desinformation und Fake News reden.
Liebe HörerInnen, schön, dass ihr eure Zeit unserem Podcast Haltung zeigen widmet. Ich bin Moritz Glenk und der zuständige Projektreferent für die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Keine Sorge, dies wird kein Podcast werden, in dem euch ein weißer Mann Rassismus erklärt. Stattdessen wollen wir mit spannenden Gästen herausfinden, wie man generell und insbesondere zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus aktiv werden kann. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit gerne an uns wenden und euch unter www.stiftung-gegen-rassismus.de informieren. Vielen Dank für euer Engagement und viel Spaß beim Zuhören.
Ob Junge, ob Mädchen, ob groß oder klein, gegen Hass und Gewalt sagen wir, misch dich ein. Bei Ärger und Streit bleibe niemand allein, für Fairness und Menschlichkeit, misch dich ein.
Unser erster Gast ist heute Romeo Franz. Er wurde am 28. Oktober 1966 in Kaiserslautern geboren und stammt aus einer deutschen Sinti-Familie. Mit seiner musikalischen Begabung gab er bereits mit 11 Jahren öffentliche Auftritte und arbeitet seit 1985 hauptberuflich als Musiker. 1991 gründete er das Romeo Franz Ensemble, das zu den bekanntesten Vertretern der Musik der deutschen Sinti gehört. Neben seiner Tätigkeit als Musiker engagiert sich Romeo seit langem für die Rechte der Menschen mit Romneo-Hintergrund und setzt sich für den Erhalt der Kultur der Sinti ein. Im Jahr 2018 zog er als erster deutscher Sinto in das Europäische Parlament ein und wurde bei der Europawahl 2019 erneut als Kandidat für Bündnis 90 Die Grünen in das Europäische Parlament gewählt.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Romeo Franz.
Ja, guten Morgen.
Romeo, du hast dieses Jahr bei unserer Statement-Kampagne Einmischen bedeutet für mich zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus mitgemacht und du bist jetzt auch schon seit langem ein Teil unseres mittlerweile auch gar nicht mehr geförderten, aber noch existierenden Projekts Prominent gegen Rassismus. Warum sind dir die Internationalen Wochen gegen Rassismus wichtig und welche Chancen siehst du in den Aktionswochen?
Die Internationalen Wochen gegen Rassismus sind wichtiger denn je, weil wir gerade erleben, dass der Rassismus und der Rechtsextremismus enorm erstarkt. Und wir haben jetzt erstmal beobachtet, ich sage die Länder Ungarn oder Polen oder Italien. Und plötzlich sind wir mittendrin. Ich war letzte Woche in Sonneberg, wo die AfD tatsächlich jetzt den Landesrat stellt und habe mit den Leuten dort gesprochen und sie sind entsetzt, sie sind sprachlos darüber, was jetzt plötzlich passieren kann und sie werden, ich sage jetzt mal, tatsächlich so mit der Realität jetzt konfrontiert, dass sich rechtes Gedankengut nicht einfach auflöst, sondern immer wieder schwelt unter der Oberfläche und dann wieder aufbricht. Und deswegen sind diese Wochen so extrem wichtig und sie werden noch wichtiger werden, die Menschen zu erreichen, damit sie nicht sprachlos werden. Und wir haben das schon mal erlebt, das war 1930, was Sprachlosigkeit und, sage ich jetzt mal, Protestwählerei, was das tatsächlich für eine Auswirkung hat. Und das haben leider viele Menschen nicht im Gedächtnis. Und das ist auch, was die Wochen gegen Rassismus tatsächlich auch tun, nämlich ins Gedächtnis rufen. Lasst uns aus der Vergangenheit lernen.
Du bist auch der erste Sinto im Europäischen Parlament. Gerade hast du auch die Vergangenheit angesprochen. Gestern war der Europäische Gedenktag an den Genozid der Sinti und Roma in Europa, den es ja auch erst seit einigen Jahren jetzt gibt, auch auf Initiative des Europäischen Parlaments. Wie würdest du denn die Lage der Sinti und Roma einerseits in Deutschland und andererseits auch mit einem europäischen Blick bewerten?
Wenn ich jetzt mal die Situation in Deutschland sehe für die Deutschen Sinti und Roma, ist die Lage im Vergleich zu anderen Ländern doch schon eine bessere Situation. Denn wir haben in Deutschland tatsächlich seit 10 Jahren den ersten Staatsvertrag in Baden-Württemberg mit den Sinti und Roma, der zum Gesetz wurde. Hier ist die Minderheit auf Augenhöhe mit dem Land einbezogen bei der Gestaltung auch der Gesellschaft und der Politik, wenn es um Minderheiten geht. Das hat also völlig positive Veränderungen gebracht. Mittlerweile hat man diese Staatsverträge auch in Bayern und in Hessen. Und ich bin jetzt gerade auch dabei, dieses auf der Bundesebene zu initiieren. Und das bedeutet, Gesetze und solche Formen wie Staatsverträge haben wirklich eine, und das ist sichtbar und das ist auch nachweisbar jetzt mit dieser Erfahrung, die wir haben, eine absolute positive Wirkung, Rassismus, Diskriminierung, Ausgrenzung entgegenzutreten und das wirksam.
Du bist auch schon seit langem musikalisch aktiv. Kann Musik helfen, Vorurteile zu überwinden? Können damit neue Türen geöffnet werden, die vielleicht mit anderen Angeboten nicht geöffnet werden können? Und welche Erfahrungen hast du damit mit dem Romeo Franz Ensemble gemacht?
Dass Musik Menschen beeinflussen kann, das hat die Vergangenheit schon gezeigt. Das haben auch schon die Nazis gewusst, dass das funktioniert. Und genauso wie es eine positive Wirkung haben kann, kann es eine negative Wirkung haben. Und das zeigen ja auch die Bands, die diesen Rechtsrock machen, Rechtsrock spielen und wie sie Menschen aufheizen und rassistische Parolen tatsächlich in die Menschen, in die Köpfe hineinbrüllen. Das funktioniert tatsächlich. Andersrum natürlich nutze ich das. Ich mache eine ganz andere Form von Musik. Ich mache ja Sinti-Jazz und Sinti-Swing. Was ich aber zum Anlass nehme, auch über die Zuhörerinnen und Zuhörer auch aufzuklären und in diesem Kontext natürlich die Musik öffnet den Menschen, ist es sehr hilfreich dabei, Menschen zu sensibilisieren für diese Sache. Und das ist auch schon, bevor ich Politiker war oder Abgeordneter war, habe ich gespürt, dass bei der Musik, wenn ich Konzerte gegeben habe, die Menschen sensitiver sind für dieses Thema.
Sensibilisieren ist auch ein gutes Stichwort. Du bist auch viel auf verschiedenen Kanälen aktiv im Social-Media-Bereich. Da ist viel von dir zu lesen. Wie sind deine Erfahrungen damit und auch umgekehrt mit Hass und Anfeindungen? Gibt es dafür irgendeinen sinnvollen Umgang? Gleichzeitig merkt man auch, wer besonders beliebt ist im Netz, im Social-Media-Bereich oder viele Followerinnen und Follower hat, sind eigentlich dann vor allem rechte Bewegungen, die auch viel mit Desinformation und Fake News arbeiten. Wie siehst du den Umgang mit dem Social-Media-Bereich?
Nun ja, ich sag mal, irgendwie macht es den Anschein, dass es ein rechtsfreier Raum ist. Also Menschen können anonym dort hinein, sie können Menschen bedrohen, sie können Parolen veröffentlichen. Das ist natürlich der Nachteil davon, von dem World Wide Web und von den Social Media, dass diese Kontrolle darüber, dass man so etwas mit Hass und rechte Gesinnung und anderen Sachen und kriminellen Taten, dass das ganz schwer ist, tatsächlich zu filtern. Denn es ist eine tolle Sache, aber hat auch wieder eine negative Seite und das spürt man ganz klar, dass man da natürlich auch dem Negativen sehr stark ausgesetzt ist. Das ist natürlich bei mir auch. Es ist nicht leicht. Ich versuche das gar nicht zu lesen, sondern das macht mein Büro, meine Mitarbeiter, die das dann ausfiltern, weil manche Kommentare sind so unter der Gürtellinie und dermaßen rassistisch, dass man sagt, hey, okay, das muss jetzt nicht rein. Ich habe ja auch Kinder und die haben mir das auch wieder gespiegelt. Ich habe gesagt, Leute, lest das einfach nicht. Liest es einfach nicht. Es tut nur weh und man kann dagegen nichts tun. Es zeigt einfach die Realität, wie Menschen ticken. Und das, was es aber auch zeigt, ist, dass Rechte oft auch Feiglinge sind. Denn sie agieren nicht mit ihrem echten Namen, sondern unter Pseudonym. Also alles im Anonymen. Da sind sie dann sehr laut.
Du hattest vorhin bereits erwähnt, dass du zuletzt in Sonneberg warst. Und ich hatte gelesen, da wart ihr ja auch aktiv mit einem Rhetoriktraining gegen rechte Hetze. Vielleicht ja auch was im Social-Media-Bereich, aber vielleicht auch im realen Leben helfen kann, um dann doch auf diesen Hass zu reagieren. Wie hast du denn die Lage vor Ort eingeschätzt nach dem AfD-Wahlerfolg, dem ersten Landkreis, der jetzt an eine rechtsextreme Partei gekommen ist? Und wie würdest du es einschätzen? Wie kann man versuchen, in diesen Orten auch wieder demokratische Mehrheiten herzustellen?
Wir müssen uns eins überlegen, auch in Sonneberg, ich sag mal, wenn die Wählerinnen der Rechten ungefähr 30% sind, und ich gehe jetzt mal von allen aus, wenn das 30% sind, dann haben wir 70% noch Menschen, die nicht rechts wählen. Welchen Fehler wir nicht machen dürfen, das heißt, wir dürfen die 70%, die nicht rechts wählen und nicht rassistisch sich entscheiden, dürfen wir nicht schwächen. Das heißt, wir müssen mit den 70% auch reden und uns mit ihnen auseinandersetzen und sie stark machen. Das war mein Ziel in Sonneberg. Nämlich genau, Sonneberg ist eine wunderschöne Stadt. Und jetzt, als ich durch Sonneberg durchgelaufen habe, habe ich fast kein deutsches Restaurant gesehen, sondern da waren indische Restaurants, türkische Restaurants, italienische Restaurants und so weiter. Dort gehen ja die Nazi-Lines, sage ich jetzt mal, gehen ja dann, nachdem sie den Aufmarsch gemacht haben, gehen sie dann zum Inder und essen dann das indische Essen. Also so paradox ist ja oft die Situation. Und mir ging es halt darum, auch gerade den Menschen zu zeigen, die durch diese Mehrheit, die so leise ist und diese Minderheit, die so laut ist, zu sagen, ihr seid nicht alleine. Ihr müsst jetzt auch laut werden. Ihr müsst jetzt sichtbar werden. Und so könnt ihr auch dem Rechtsruck entgegentreten.
Wir stehen jetzt ein Jahr vor der Europawahl. Und insofern ist der Rechtsruck ja nicht nur eine deutsche Frage, sondern auch eine explizit europäische Frage. Wie bewertest du die Aussichten für die Wahlen im kommenden Jahr? Wie sind die Wahlerfolge rechtspopulistischer Parteien zu bewerten? Wir haben jetzt mehrere Länder in Europa, wo rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien an der Regierung beteiligt sind oder sogar Regierungschefin oder Regierungschef stellen. Siehst du da auch vielleicht eine Gefahr, dass rechtspopulistische Kräfte auch an der Gesetzgebung beteiligt sein können, wenn die Abgrenzung konservativer Kräfte hier fallen könnte?
Die EVP hat die Brandmauern eingerissen gegen rechts. Ihr Vorsitzender Weber geht ganz offen auch auf die Rechten zu und möchte sich überzeugen, in die EVP zu gehen. Und das bedeutet, dass diese, wie gesagt, diese Brandmauer dort schon langsam eingerissen wird. Und von Manfred Weber, das ist eine sehr, sehr bedrohliche Situation, die sich hier aufstellt, dass sich nämlich die größte europäische Volkspartei sich dann die Rechten hineinholt. Ich meine, Orban war auch in der EVP, wir kennen alle Orban aus Ungarn und seine Fidesz-Partei, die jetzt zwar raus ist und sich, glaube ich, der AfD angeschlossen hat. Aber wenn es dazu kommt, dass die EVP auch ein Sammelbecken der Rechten und der Rassisten wird, von was wir auch ausgehen können, dann bedeutet das, dass sie im Rücken die EVP haben, die die größte Partei ist im Europäischen Parlament und somit dann auch maßgeblich die Entscheidung der EVP beeinflussen kann. Das heißt ja, dadurch, also wenn sich die EVP abgegrenzt hätte gegen die Rechten, hätten die Rechten kaum eine Chance. Aber so öffnet tatsächlich die EVP hier mit Manfred Weber Tür und Tor für die Rechten, damit sie mehr Einfluss bekommen.
Zum Schluss würde ich dich gerne noch nach deinen persönlichen Plänen fragen. Wir stehen ja jetzt dann auch nicht mehr weit entfernt von dem Beginn Europawahlkampf. Viel an Gesetzgebung wird wahrscheinlich vor den Europawahlen nicht mehr passieren können. Du trittst wieder an. Wie sehen deine Pläne aus? Was erhoffst du dir und wie siehst du die Möglichkeiten für den Europawahlkampf?
Ich trete wieder an, weil es einfach so ist, dass ich von... Ich sage jetzt mal, von 705 Abgeordneten, die wir im Europäischen Parlament haben, glaube ich, der Einzige bin, der sein Hauptaugenmerk auf die Bekämpfung von Rassismus legt und für die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen. Das ist leider so. Ich hätte mir da viel mehr aktivere Mitkämpfer gewünscht. Aber selbst auch bei, ich sage jetzt mal, meiner eigenen Partei, jeder hat da seine Aufgabe, aber ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt die Entscheidung treffen würde, ich würde jetzt nicht mehr weitermachen, würde dieses Thema, das ist diese Sichtbarmachung dieses Rassismus oder des Antiziganismus oder die Situation von 12 Millionen Roma in Europa, in Osteuropa gerade, die unglaublicher, rassistischer, ja, man kann sagen, schon in Apartheid leben, wie in der Ukraine, dann würde dieses kein Thema mehr sein. Das wäre dann für viele Millionen Menschen ein Schritt rückwärts. Und das möchte ich nicht zulassen, denn mein Ziel ist, dass die Mitgliedsländer verpflichtet werden, das ist meine Arbeit, die ich jetzt mache, per Gesetz Minderheiten, marginalisierten Minderheiten gleiche Rechte zu geben. Per Gesetz. Wenn sie das nicht tun, dann ist der Plan, dass ihnen die Mittel dafür gesperrt werden. Und nur damit, wenn wir ihnen Mittel sperren, wenn sie nichts für Minderheiten, für marginalisierte Minderheiten tun und diese nicht auf Augenhöhe einbeziehen, nur das ist dieses Instrument dafür, dass wir die Situation verändern können.
Ganz lieben Dank für das Gespräch, dass du uns hier zur Verfügung standest und dir vor allem ganz viel Erfolg für den Europawahlkampf und dass du dich weiter für diese wichtigen Themen einsetzt.
Mache ich, Moritz. Danke euch auch. Ihr macht eine tolle Arbeit. Bin richtig stolz auf euch.
Danke. Ciao, ciao.
Ciao, tschüss.
Ob Junge, ob Mädchen, ob groß oder klein, gegen Hass und Gewalt sagen wir, misch dich ein. Bei Ärger und Streit bleibe niemand allein. Für Fairness und Menschlichkeit, misch dich ein.
Tahereh Panahi ist Juristin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kassel. Aktuell forscht sie im vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten Projekt Dynamo. Dynamiken der Desinformation erkennen und bekämpfen. Seit einigen Jahren engagiert sie sich bei den internationalen Wochen gegen Rassismus in ihrer Heimatstadt Warburg, indem sie die Veranstaltungen organisiert und moderiert und zuletzt auch einen Vortrag zum Thema rassistische Desinformation gehalten hat. Bei Instagram könnt ihr sie unter @dystopia finden, wo sie regelmäßig über Desinformation aufklärt.
So, guten Morgen, liebe Tahereh. Danke, dass es geklappt hat und vielen Dank für deine Initiative für dieses schöne Podcast-Gespräch.
Ja, danke dir, Moritz. Ich freue mich total, dabei zu sein. Ich finde eure Initiative auch einfach so toll, dass es wirklich bundesweit so viele Aktionen gibt und auch jetzt diesen Podcast, der auf dieses wichtige Thema aufmerksam macht.
Und zwar wollten wir sprechen über Fake News, Desinformation. Was könntest du mal vielleicht in kurzen Worten mal sagen, was sind denn überhaupt Fake News? Was hat es mit Fake News auf sich?
Ja, also ich persönlich würde das Wort Fake News gar nicht mehr so verwenden, weil das eigentlich einfach ein politischer Kampfbegriff ist, um seine politischen Gegner zu delegitimieren. Und im wissenschaftlichen Diskurs spricht man daher eher von dem Begriff Desinformation. Und unter Desinformation werden allgemein unwahre Tatsachenbehauptung verstanden, die verbreitet werden mit einer bestimmten schädigenden Absicht. Und was ganz interessant ist, ich bin ja Juristin und musste feststellen, dass es immer noch keine juristische Legaldefinition von Desinformation gibt. Das heißt, es obliegt eigentlich noch immer dem Staat oder der EU, so eine Definition auch mal zu schaffen, damit es einfach eine Orientierungsfunktion auch gibt.
Wir haben hier im Podcast mit Romeo Franz, einem Europaabgeordneten der Grünen, gesprochen. Zuletzt habe ich gelesen, es gab jetzt Wahlkampf in Spanien, dass dort viel Desinformation tatsächlich vorgeherrscht hat, vor allem über einen möglichen Briefwahlbetrug, etwas, was wir auch schon in den USA erlebt haben, was Trump ja lange propagiert hat, dass die Briefwahl nicht sicher wäre. Welche Rolle spielen Fake News und Desinformation oder können sie potenziell im anstehenden Europawahlkampf spielen? Und wie siehst du rechtspopulistische Parteien hier aufgestellt?
Ja, ich denke, dass Desinformation und Propaganda eine nicht zu unterschätzende Rolle auch im anstehenden Europawahlkampf spielen können. Und da sollten wir alle wirklich sehr, sehr aufmerksam sein, weil wir alle auch potenzielle EmpfängerInnen von diesen Inhalten sind. Einfach durch unsere Social-Media-Aktivitäten kann uns sowas zugespielt werden. Und ich denke, dass eine sehr große Gefahr zum einen darin besteht, dass natürlich auch ausländische Einflussnahme und Informationsmanipulation passieren kann. Also Informationsmanipulation ist nochmal ein Überbegriff, der sowohl Desinformation beinhaltet, aber eben auch andere Möglichkeiten hybrider Propaganda. Also zum Beispiel auch, dass Reichweiten verzerrt werden oder Deepfakes zum Beispiel. Das sind ja alles Inhalte, die nicht unbedingt durch Nachrichten verbreitet werden, sondern auch auf visueller Ebene zum Beispiel. Oder einfach andere Arten von technischer Verzerrung darstellen. Und das passiert dann ja natürlich total unbemerkt. Was noch ein Problem ist, was einfach wirklich ein sehr, sehr grundlegendes Problem ist, denke ich, dass die sozialen Medien auch eine bestimmte Technikstruktur aufweisen, die für uns als Nutzende erstmal so neutral wirkt. Man denkt, okay, man ist da unterwegs, postet irgendwas oder sieht irgendeine Nachricht, bekommt eine Werbung angezeigt und denkt vielleicht, okay, mein Nachbar kriegt genau das Gleiche, aber so ist das eben nicht. Sondern diese Plattformen, auf denen wir uns ja tagtäglich bewegen, die sind technisch durchgestaltet, die unterliegen bestimmten Algorithmen oder bestimmten personalisierten Werbemodellen, die da genutzt werden. Und noch gibt es kein einheitliches Regelwerk in der EU, das zum Beispiel solches politisches Microtargeting, also die personalisierte Werbung anhand von personenbezogenen Daten, einschränken oder verbieten würde. Und wir leben natürlich in Zeiten multipler Krisen und es ist einfach eine große Gefahr, dass solche technischen Möglichkeiten und Funktionen von Plattformen auch von böswilligen Akteuren ausgenutzt werden, um eben mit unseren Ängsten zu spielen, mit unserem Gerechtigkeitsempfinden zu spielen. Und ja, das finde ich super perfide und hoffe, dass bis dahin noch ein bisschen was passiert. Aber es gibt schon ganz gute Ansätze auch, also vom europäischen Gesetzgeber und vom deutschen Gesetzgeber da auch entgegenzuwirken.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen von der Makroebene auf die Mikroebene beziehungsweise auf die Betroffenen im Konkreten gucken, viel der Fake News richtet sich gegen Geflüchtete oder andere rassifizierte Gruppen. Wie genau sind diese Menschen von Desinformation betroffen?
Ja, also ich bin total dankbar, dass du das gerade fragst, weil ich finde, das fällt ganz oft hinten runter. Also wenn wir über Desinformation sprechen, dann geht es in der Forschung, in den Medien geht es ganz, ganz oft einfach darum, oh, wer sind die bösen Akteure, wer sind die Verbreiter, was für Strukturen gibt es? Und das sind auch alles wichtige Fragen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Desinformation sich natürlich auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirkt, negativ auswirkt. Und wer da in erster Linie betroffen ist, das sind eben marginalisierte Gruppen, unter anderem eben rassifizierte Gruppen, Personen. Und das wirkt sich so aus, es steht in einem UN-Bericht sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, dass es eben zu auch posttraumatischen Belastungsstörungen führen kann und einfach eine insgesamt traumatische Wirkung haben kann auf die Einzelpersonen. Aber ich denke, dass auch eine Gesellschaft extrem darunter leidet, wenn solche Gruppen einfach ausgeschlossen werden, wenn so eine Polarisierung entsteht und ja, Lagerbildung befördert wird. Und das ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und ich denke, dass da auch das Wort der digitalen Gewalt sehr angemessen ist. Wenn man über rassistische Desinformation redet, dann finde ich, hat das wirklich eine gewaltvolle Komponente für die Betroffenen. Und das sollte, finde ich, in der Regulierung viel, viel weiter bedacht werden, aber auch in der Medienberichterstattung. Genau, du hattest auch angesprochen, dass Geflüchtete sehr oft ja, Betroffene sind. Und das finde ich total auffällig. Und es wurde auch in Studien nachgewiesen, dass ja in den Jahren, ja nach 2015, der Flüchtling quasi Feindbild Nummer eins war. Also die meisten Desinformationen der damaligen Zeit hatten eben mit dem Thema innere Sicherheit und Migration zu tun. Es wurde unter anderem auch in einem Forschungsprojekt untersucht, was quasi das Vorläuferprojekt war zu dem, in dem ich gerade tätig bin. Und ja, man sieht dann natürlich, Desinformation ist ja ein sehr dynamischer Prozess. Also es entwickelt sich anhand von politischen Kontroversen und den aktuellen Themen dann natürlich auch immer weiter, aber kommt auch oft wieder auf diesen Urmythos zurück. Und man sieht ja, was die Sommerlöcher füllt. Es sind eben Nachrichten, die speziell gegen rassifizierte Menschen und geflüchtete Menschen verbreitet werden. Also es gibt auch sehr viele aktuelle Fälle, wo man auch sieht, dass solche Gruppen, die zum Beispiel dann wieder sich erstmal anderen Narrativen gewidmet haben, wieder zurückkommen auf dieses Thema. Und ich denke auch gerade im Europawahlkampf ist es natürlich verfänglicher, also emotional verfänglicher, gegen Menschen zu hetzen und Gefühle anzusprechen, als nur zu zeigen, wie undemokratisch die EU aufgestellt ist. Und da können wir uns, glaube ich, auf einiges vorbereiten.
Jetzt sehen wir in den sozialen Medien, dass ja doch der Hass viel Raum einnimmt, rassistische Kommentare, Hasskommentare viel Raum einnehmen, Desinformation, Fake News viel Raum einnehmen. Die AfD hat mehr FollowerInnen als alle anderen Parteien, die im Bundestag sitzen, zusammen. Bietet unsere Rechtsordnung denn einen ausreichenden Schutz vor rassistischen Falschinformationen, Desinformationen?
Also ich finde, da ist noch viel Luft nach oben. Das Problem ist eben, Es gibt ein Dilemma, ein Regulierungsdilemma. Wenn der Gesetzgeber versucht, Maßnahmen, rechtliche Maßnahmen gegen Desinformation zu erlassen, dann ist es natürlich so, dass er auch immer an die Kommunikationsgrundrechte, also Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit, denken muss. Also das Dilemma besteht eben darin, dass sowohl die Desinformation sich negativ auf die Willensbildung auswirkt und damit auch auf die Demokratie und auf die Wahrnehmung von Kommunikationsgrundrechten. Aber Maßnahmen gegen Desinformation können sich ganz genauso auf dieselben Rechtsgüter auswirken. Und der Gesetzgeber muss dann eben schauen, dass er einen angemessenen Ausgleich findet, damit eben kein übermäßiger Eingriff in diese wirklich für eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft grundlegenden Grundrechte passieren. Und es wurde eben versucht, jetzt gerade auch durch den Digital Services Act eine auf europäischer Ebene vereinheitliche neue Regulierung zu finden, die gerade soziale Plattformen dazu verpflichtet, bestimmte Transparenzpflichten zu erfüllen, aber auch wirklich harte Maßnahmen. Also da gibt es zum Beispiel eine Vorschrift, dass bestimmte Nutzende, die offensichtlich rechtswidrige Inhalte vermehrt auf einer Plattform teilen, nach bestimmten Kriterien dann gesperrt werden müssen. Also es ist wirklich eine Pflicht zum Deplatforming, die da erstmals auf europäischer Ebene jetzt nun gilt und die auch für alle Online-Plattformen gilt. Und sowas gab es zum Beispiel jetzt in Deutschland vorher noch nicht. Und das finde ich eigentlich gut, dass jetzt also auch das Ganze ein bisschen transparenter dadurch auch passiert. Also die Plattformen müssen vorher transparent ihre Kriterien darlegen, wie sie solche Sperrungen vornehmen, aber auch wie sie Inhalte löschen und dann im Nachgang auch noch Bericht erstatten darüber, ob sie das ja auch grundrechtskonform gemacht haben. Denn große Plattformen sind natürlich mittelbar auch an Grundrechte gebunden. Und insofern finde ich, ist es schon mal ein guter erster Ansatz. Es gibt auch neue Pflichten, dass bestimmte Risiken gerade für marginalisierte Gruppen auf lange Sicht beobachtet werden müssen durch sehr große Online-Plattformen. Das finde ich alles sehr, sehr gut. Aber im Fokus stehen wieder nur die Online-Plattformen und es wird ihnen sehr, sehr viel überlassen. Wenig, wenig wird der Fokus auf die Betroffenen gelenkt. Und da gibt es dann eben aber eine neue Initiative der Bundesregierung durch das Gesetz gegen digitale Gewalt, was, finde ich, erstmal eine neue hoffnungsvolle Perspektive auch bietet. Aber es müsste noch ein bisschen verändert werden. Also das Gesetz ist jetzt gerade erstmal, es gibt noch nicht mal einen Referentenentwurf. Es gibt nur bisher ein Eckpunktepapier. Und ich finde, ein Fehler müsste korrigiert werden, und zwar, wie digitale Gewalt dort definiert wird. Da werden sämtliche Persönlichkeitsrechtsverstöße drunter gefasst in diesem Eckpunktepapier. Aber gerade Opferschutzverbände oder auch wahrscheinlich andere NGOs, vielleicht auch eure Stiftung, sieht das wahrscheinlich so, dass digitale Gewalt eine bestimmte Erheblichkeitsschwelle überschreiten muss und eigentlich genau solche Fälle meint, die sich gegen marginalisierte Gruppen richten, die vielleicht sexistisch sind, die Cybermobbing darstellen und nicht alle Persönlichkeitsrechtsverstöße. Da wird dann zum Beispiel auch von irgendwelchen wahrheitswidrigen Restaurantkritiken gesprochen. Und das finde ich einfach ein bisschen zu weitgehend, auch was eben den Grundrechtseingriff betrifft. Genau, das müsste, finde ich, noch ein bisschen nachgeschärft werden an der Stelle. Und dann müsste man auch darauf achten, dass dieses neue Gesetz nicht gegen Europarecht verstößt, damit es auch wirklich einen effektiven Schutz für die Betroffenen darstellt. Weil durch das Gesetz wäre es dann möglich, dass Betroffene wirklich auch Verfahrensrechte zur Hand bekommen, die sie in die Lage bringen, die Rechtsverfolgung auf privatem Wege gegen solche Rechtsverletzer auch einzuleiten. Und das finde ich erstmal eine gute Sache. Aber man sollte auf jeden Fall nicht die Illusion haben, dass durch Recht alleine diese gesellschaftlichen Probleme aus dem Weg geräumt werden können. Da ist noch sehr viel weiteres erforderlich.
Genau, vielleicht ist ja aber Recht nicht das Einzige, was hilft, um aktiv zu werden. Was können denn die Einzelnen, was können Betroffene, aber auch Nicht-Betroffene, die sich mit den Betroffenen solidarisieren wollen, denn tun, um gegen rassistische Desinformation aktiv zu werden? Oder was können wir auch auf gesellschaftlicher Ebene tun, um gegen das Problem aktiv zu werden, ohne darauf zu warten, dass der Staat oder europäische Regulierung hier den entscheidenden Fortschritt bringt?
Also ich finde zunächst, dass diese Desinformationskrise eigentlich auch eine gute Chance darstellt, dass man an sehr tief verwurzelte Ressentiments, die es auch schon so lange gibt, dass man an die auch wieder rankommt. Also es ist eigentlich auch eine Möglichkeit zu denken, jetzt sehen wir wirklich diese schrecklichen Folgen von Desinformation und Verschwörungstheorien, zum Beispiel der Anschlag in Hanau war ja auch maßgeblich durch Verschwörungstheorien geprägt. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, da wirklich hinzuschauen, anstatt dass das einfach nur im Dunkeln wabert. Und deswegen denke ich, dass dieses sogenannte postfaktische Zeitalter auch eine Möglichkeit ist, dass wirklich konstruktive Aushandlungsprozesse in Gesellschaften weiter stattfinden und Menschen wirklich miteinander in Dialog treten und begreifen, dass sie selbst, also der einzelne Mensch, eine normative Kraft in sich trägt, eine gesellschaftsbildende Kraft in sich trägt, um wirklich die Werte, auf die wir unsere Gesellschaft stützen wollen, miteinander zu verhandeln und einen neuen Konsens zu finden. Und ich denke, dass genau solche Krisen genau der richtige Moment sind, um miteinander wirklich diese neuen Konsens oder ja, neue Lösungsmöglichkeiten zu vereinbaren. Und deswegen finde ich solche Gesprächsformate sehr wichtig, also auch im Rahmen von solchen Podcasts oder anderen Dialogveranstaltungen, zum Beispiel in den internationalen Wochen gegen Rassismus. Aber ich glaube, es braucht auch viel Aufklärung, also dass man zum Beispiel auch über rechtliche Möglichkeiten aufklärt und auch über eine bestimmte Verantwortung. Als Nutzende von Social Media gibt es, finde ich, eine bestimmte Verantwortung, dass wir zum Beispiel auch Inhalte melden, weil dann erst oft die Haftung von den Online-Plattformen überhaupt erst eintritt. Und das ist vielen Menschen nicht bewusst, dass wir da auch wirklich eine aktive Rolle einnehmen sollten, wenn wir wollen, dass sich da was ändert. Und es ist hoffentlich noch nicht Hopfen und Malz verloren, weil ich denke, irgendwann kommt leider auch der Point of No Return, da brauchst du gar keine Desinformation mehr, sondern dann sind die Vorurteile erstmal so geschürt, dass das einfach die Hetze selber reicht. Und das können wir wahrscheinlich jetzt noch aufhalten, dass wir jetzt wirklich ja, an der Wurzel auch lokal aktiv werden. Dass wir global denken, aber lokal handeln, das finde ich, wäre sehr, sehr wichtig.
Lokal aktiv werden, finde ich ein gutes Stichwort. Wir bei der Stiftung sind jetzt schon dabei, die internationalen Wochen gegen Rassismus 2024 vorzubereiten, die unter dem Motto Menschenrechte für alle ab dem 11. März offiziell starten werden. Dann auch schon mit einem Blick auf die wenig später stattfindenden Europawahlen auch. Welche Gelegenheiten können denn die internationalen Wochen gegen Rassismus bieten, um gegen Desinformation, um gegen Fake News aktiv zu werden? Hast du vielleicht auch praxisnahe Tipps für Veranstaltende, wie man hier Aktivitäten gestalten könnte?
Ja, also ich finde wirklich, dass die internationalen Wochen gegen Rassismus ein ganz tolles Format darstellen, weil hier wirklich Einzelne, aber auch Gruppen und Institutionen zusammenwirken können. Also das ist wirklich auch ein so mittlerweile so etablierter Austauschraum geworden, denke ich, in vielen auch Kommunen, dass da wirklich auch ein nachhaltiger Dialog stattfinden kann, dass es eben nicht nur dieses punktuelle Flagge zeigen ist, sondern es sind wirklich nachhaltige Dialoge, die wirklich dazu beitragen können, dass das auf einer gedanklichen Ebene und Ebene von Konzepten wirklich ein Umdenken stattfindet. Und ich würde als Tipp vielleicht mir noch selber wünschen, dass auch mehr Dialog zu zum Beispiel Social-Media-Plattformen stattfinden kann. Also man kann ja auch Vertreter solcher Plattformen oder Vertreter von der Digitalwirtschaft, die ja auch in Verbänden organisiert sind, einladen und da noch in Austausch treten. Oder man kann Fact-Checking-Organisationen einladen und so eben auch diese technologische Komponente nicht außer Acht lassen, weil es geht alles Hand in Hand. Technologie, dieser riesige Umbruch, der gerade stattfindet, auch durch künstliche Intelligenz, die ja gerade auch dazu genutzt werden kann, massenhafte Desinformationskampagnen in Sekundenschnelle kostengünstig zu erstellen. Und da sollten, finde ich, auch lokale Initiativen darauf bedacht sein, solche weltweiten Umbrüche mit zu bedenken und mit zu adressieren in solchen Formaten. Und dabei natürlich immer die betroffenen Perspektive hochhalten und nicht über Menschen reden, sondern mit Menschen reden.
Dann danke ich dir jetzt schon mal für die spannenden Gesprächsinhalte. Du warst ja selbst aktiv bei den diesjährigen internationalen Wochen gegen Rassismus. Vielleicht können ja auch Aktive auf dich zukommen, dich zu einem Vortrag oder Gespräch einladen, wo du dann weiter informieren kannst über diese wichtigen Themen. Danke, dass du heute hier im Podcast uns Auskunft gegeben hast.
Ja, sehr gerne. Es war mir eine Freude, dabei zu sein und freue mich, dass ihr wirklich auch ja, durch den Podcast die Möglichkeiten der Vernetzung auch noch stärkt.
Ob Junge, ob Mädchen, ob groß oder klein, gegen Hass und Gewalt sagen wir misch dich ein, bei Ärger.
Wenn ihr jetzt aktiv werden wollt, dann nehmt doch an unserer Planungstagung der Internationalen Wochen gegen Rassismus am 18. September 2023 in Mainz teil oder beteiligt euch in unserem Kunstwettbewerb Menschenrechte für alle mit kreativen Einsendungen für Plakate, Postkarten und Sticker. Einsendeschluss ist der 25. September 2023. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage. Danke fürs Zuhören.
Doch ob Junge, ob Mädchen, ob groß oder klein, gegen Hass und Gewalt sagen wir, misch dich ein. Bei Ärger und Streit leide niemand allein, für Fairness und Menschlichkeit misch dich ein. Wenn du unsicher bist, misch ich mich hier ein, vertrau deinem Gefühl, dann wird es richtig sein.